Lissabon, Stadt am Tejo, an seiner Mündung in den Atlantik. Die Stadt, von der 1497 Vasco da Gama aufbrach, um den südlichen Seeweg nach Indien zu entdecken. Der dann aufblühende Handel brachte dem portugiesischen Königshaus und auch ihm persönlich Ruhm, Macht und Reichtum. In Indien ist er auch gestorben, in Cochin in Kerala, als er im Auftrag des Königs nochmal losfuhr, um eine Reorganisation der Verwaltung in Portugiesisch-Indien durchzuführen, um die dort herrschende Korruption zu bekämpfen. Seinem Namen begegnet man in Lissabon an vielen Orten. Zum Beispiel heißt die längste Brücke Europas, anlässlich der Expo 98 erbaut, Ponte Vasco da Gama. Sie ist über 17 Kilometer lang. Ein weiteres Ereignis, geschehen am 1. November 1755, das Erdbeben von Lissabon, dem nachträglich aufgrund der fast vollständigen Zerstörung der Stadt der Wert 8,5 von maximal 9 auf der Richterskala zugeordnet wurde. Bei diesem Beben, begleitet von einem Tsunami und dem tagelang wütenden Feuer, wurden 85% der Gebäude Lissabons zerstört, darunter der königliche Palast. Die königliche Familie überlebte nur, weil sich eine Tochter des Königs gewünscht hatte, diesen Tag in dem Palast von Belém etwas außerhalb zu verbringen. José I. residierte nach diesem Ereignis nie mehr in festen Mauern, sondern nur noch in Zeltstätten. Die Kunde von der Zerstörung Lissabons verbreitete sich rasch im übrigen Europa. Auch Goethe schrieb darüber in seinen Erinnerungen. Da nur das Viertel der armen Leute und Huren, die Alfama, unzerstört blieb, wurde das Theodizee-Problem neu aufgeworfen. Wie kann ein gütiger Gott es zulassen, dass zahlreiche Kirchen und Klöster zerstört werden und ausgerechnet die Orte der Sünde unzerstört bleiben? Machen wir einen Sprung in die Neuzeit. Im Zweiten Weltkrieg, schon unter dem Diktator Salazar, blieb Portugal vermeintlich neutral, lieferte Wolfram, das zur Waffenherstellung benötigt wurde, an beide Seiten, schlug sich dann 1943 endgültig auf die Seite der Alliierten, denen die Errichtung eines Stützpunktes auf den Azoren gestattet wurde. Die Diktatur endete nach fast 50 Jahren mit der Nelkenrevolution am 25. April 1974 in Lissabon. Frauen steckten Nelken in die Gewehrläufe der kampfbereiten Männer. Daher der Name. Eine Revolution, die fast, es gab 4 Tote, als Soldaten in die unbewaffnete Menge feuerten, unblutig verlief. Heute ist Portugal eine präsidiale Demokratie. Der Staatspräsident wird direkt vom Volk gewählt. Es wird seit 2015 von einer linken Koalition regiert und hat allen pessimistischen Prognosen des konservativen Europas das Land trotz Sozialmaßnahmen wie Heraufsetzung des Mindestlohnes, Erhöhung des Kindergeldes und der Renten, Rücknahme von Privatisierungen, Portugal aus der Wirtschaftskrise geführt. Einen großen Anteil daran hat der boomende Tourismus mit Zuwächsen zwischen 10% und 20%. Überall in Lissabon stehen Baukräne, werden Häuser abgerissen oder renoviert. Und nicht immer sind die Einwohner der Stadt mit diesen Veränderungen einverstanden. In einem dieser alten, renovierten Häuser der Alfama habe ich gewohnt. Carla, meine Vermieterin, erzählt.
Na Alfama pertence a generosa Fernandes David, minha sogra, hoje com 84 anos, que não é portuguesa, mas espanhola.
Das Haus Alfama Nest gehört heute meiner 84-jährigen Schwiegermutter Generosa Fernandes David. Gekauft wurde es im späten 19. Jahrhundert von ihrem Großvater, dem Urgroßvater meines Mannes Manuel David. Der war als 11-jähriger Junge aus Galizien in Nordspanien nach Lissabon gekommen, um hier Geld zu verdienen. Zuerst als Laufjunge in einer Kohlenhändlerei, die er anschließend übernahm. Durch harte Arbeit erwarb er sich ein Vermögen, heiratete eine entfernte Cousine in Galizien, wo seine Familie weiterhin lebte, während er in Lissabon Geld verdiente. Das Haus wechselte durch Erbschaften innerhalb der Familie den Besitzer, bis es an meine Schwiegermutter fiel, die nicht viel damit anzufangen wusste, da es inzwischen mangels Renovierungsarbeiten teilweise verfallen war. Sie wollte es verkaufen, aber mein Schwiegervater Francesco Montero Alvarez nahm im Jahr 2000 die Chance wahr, Regierungsgelder im Rahmen des Recria-Projekts zu erhalten, um diesen Familienbesitz nach Denkmalschutzrichtlinien zu renovieren. Die letzte Mieterin zog 90-jährig 2004 aus, ihre Miete hatte zuletzt 20 Euro im Monat betragen. Und seit 2006 vermieten wir die 4 Apartments von Alfama Nest an Touristen.
Ich werde von meiner Erfahrung reden. Also ich arbeite in diesem Bereich seit 2 Jahren. Das ist auch eine neue Erfahrung für mich. Aber naja, soweit habe ich eine sehr gute Erfahrung gemacht und ich bin zufrieden. Das mache ich als Nebenjob. Ich bin Lehrerin. Ich unterrichte Portugiesisch als Fremdsprache bei einer Sprachschule. Und ja, ich bin immer auf der Suche nach einem besseren Leben gewesen. Und daher habe ich mich für Tourismus entschieden. Denn ich brauchte was anderes. Daher habe ich auch Tourismus studiert. Und ja, ich arbeite für Lisboa Authentica. Das ist eine portugiesische Gesellschaft, die damit angefangen hat, die Spaziergänge zu Fuß oder mit dem Rad anzubieten. Und ja, 3-mal oder 2-mal pro Woche beschäftige ich mich mit den Touren. Portugal erholt sich gerade von der Krise und das waren schwierige Zeiten. Aber jetzt wächst unsere Wirtschaft an und wir haben jetzt Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Aber die Mittelschicht ist sehr viel darunter gelitten. Die hat an Kaufkraft verloren. Und die Jugendlichen, die mussten auswandern nach Brasilien, stellen Sie sich vor, auch nach Deutschland. Dort arbeiteten viele und arbeiten immer noch als Ärzte sowie als Ingenieure. Inzwischen sind viele zurückgekommen, weil sie immer Sehnsucht nach Portugal, nach der Heimat haben. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen für unsere Wirtschaft. Wie gesagt, vieles hat sich verändert, stimmt. Die Stadt ist jetzt immer sehr voll im Sommer. Die Einheimischen, einige von ihnen, nicht alle, die beschweren sich immer sehr viel darüber, dass die Touristen, die mit dem Schiff in Lisbon kommen, kein Geld in der Stadt ausgeben, dass sie zu laut sind, dass sie den Müll auf die Straße werfen. Aber ich weiß nicht, ich bin damit gar nicht einverstanden. Ich glaube, sie haben sehr viel zum Wachstum unserer Wirtschaft beigetragen und wir sollen ihnen dankbar sein. Also das ist eine sehr umstrittene Frage.
Ja, das ist dieser schmale Grat, denke ich, auf der einen Seite die Zerstörung, die der Tourismus automatisch mit sich bringt, zu akzeptieren, aber auch gleichzeitig natürlich nur so viel Zerstörung, wie gerade nötig ist, um sich aus der Krise zu erholen. Ich habe auch viel von diesen Golden Visum Chinesen gehört, die sich da in der Altstadt irgendwelche Apartments kaufen, um hier ein Visum für Europa zu haben, um hier ihre Geschäfte zu machen. Alles das gibt es natürlich hier auch.
Stimmt, also Portugal ist ein sehr multikulturelles Land. Hier in Lisboa gibt es ein sehr multikulturelles Viertel, das Martim Moniz heißt. Und dort leben Menschen aus über 70 verschiedenen Ländern, aus China zum Beispiel, aus Russland auch, nicht viel, aber auch. Und stimmt, also die Chinesen, die Geld in das Land investiert haben, haben auch ein Visum erhalten. Und das ist vielleicht ungerecht, ne? Wir müssen uns immer bemühen, um ein besseres Leben zu haben. Und dann kommen sie und sie kriegen alles, was sie wollen, nur weil sie Geld investiert haben. Aber wie gesagt, naja, man muss lernen, wie man damit umgehen kann. Wir glauben, es gibt hier Platz für alle. Die Portugiesen sind sehr offen und sehr tolerant. Und das haben sie vielleicht schon gemerkt, falls sie was brauchen, ne? Wenn sie einfach an einen Portugiesen auf der Straße, er wird ihnen dabei helfen, den richtigen Weg zu finden und so weiter und so fort. Also die alten Menschen, die sind gegen den Massentourismus. Also vieles hat sich in Portugal verändert in den letzten Jahren, stimmt. Zum Beispiel der Mindestlohn wurde am Anfang des Jahres erhöht, beträgt gerade 557 Euro. Und davon leben viele Menschen, ungefähr 800.000 Menschen leben davon. Im Vergleich zu den Lohnen sind die Mieten sehr, sehr hoch. Das heißt, die Mieten, die sind sehr, sehr hoch. Es hängt immer vom Stadtteil ab, aber für eine Zweizimmerwohnung muss man zwischen 800 Euro und 1.000 Euro bezahlen, was schon sehr viel Geld ist. Und viele Menschen können das gar nicht ertragen. Die leben am Stadtrand, wo die Mieten niedriger sind, sodass sie überleben können. Und der Tourismus hat auch dazu beigetragen, zur Erhöhung der Mieten. Und das ist meiner Meinung nach schade. Ich glaube, die Regierung, die portugiesische Regierung, muss jetzt wirksame Maßnahmen treffen, um diese Situation zu ändern, sodass wir alle besser leben können. Denn wir gehören alle zusammen, mit unseren Unterschieden, aber wir ergänzen uns.
Amar-te calada. Lora München, das freie Radio auf der UKW-Frequenz 92,4.
Montag bis Donnerstag 16 bis 24 Uhr und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Und fast rund um die Uhr auf DAB+.
Und Sie hören gerade ein Feature über Lissabon.
Ja, stimmt. Aber wie gesagt, hier in Portugal gibt es ein großes kulturelles Angebot und es gibt eine Tour für jeden Geschmack. Also die Menschen können machen, was sie wollen. Und zwar viele haben sich sehr viel über das Land informiert, was die Geschichte betrifft, die Kultur, unsere Traditionen. Und die respektieren uns alle. Das ist uns sehr wichtig, wesentlich, würde ich sagen. Naja, die Jugendlichen, die keine Arbeit finden können und die auswandern müssen, also die... Die haben ein schwieriges Leben, stimmt. Aber die Stadtverwaltung kann zurzeit, glaube ich, nichts dagegen tun. Also ich weiß nicht, wie man damit umgehen kann, aber die Wahrheit ist, die Touristenabgabe hat sehr viel Geld eingenommen. Ungefähr 20 Millionen Euro, glaube ich. Ich habe was davon gehört.
Im Jahr oder was meinst du jetzt?
In diesem Jahr. Und mit diesem Geld wird die Regierung versuchen, in die Verbesserung der Strukturen zu investieren. Also die Regierung hat jetzt vor, ein Palast in Ajuda, das ist ein Stadtteil in der Nähe von Belém, also vollenden. Aber naja, man weiß nie genau, was passieren kann. Dann kann die Regierung auch ihre Meinung ändern. Aber ich glaube, die kümmert sich um die Jugendlichen und das ist schon ein gutes Zeichen. Die können sich unterstützt fühlen.
Leaving all my past.
Die portugiesische Sängerin Mariana Norton in einem Konzert im Teatro Romano am 17. November letzten Jahres in Lissabon. Ich bin gerade mit Monika und noch vier anderen Deutschen, also zwei deutschen Ehepaaren, durch Lissabon gelaufen und habe Lissabonner Geschichte und auch portugiesische Geschichte live erlebt. Jeder, der irgendwie in eine fremde Stadt kommt, eine große fremde Stadt kommt, für den empfehle ich, die Geschichte dieser Stadt zu entdecken durch das Spazierengehen in der Stadt. Und das kann man schon auch selbst machen, mit dem Buch in der Hand oder einfach so und die Leute fragen. Aber gut ist es, irgendjemand dabei zu haben, der die Geschichten zu dieser Stadt kennt. Und wir haben unglaublich viele Geschichten zu Lissabon gehört, Geschichten, die wir sonst nie gehört hätten. Und Monika ist aus Düsseldorf hier nach Lissabon gekommen. Das hört man so ein bisschen an der deutschen Sprache. Was hat dich nach Portugal und nach Lissabon verschlagen?
Also wenn ich es ganz kurz mache, dann sage ich, ich habe mich so in Portugal verliebt und später in Lissabon, also in das Land und die Stadt wohlgemerkt, dass ich irgendwann nicht anders konnte, als hierher zu ziehen. Also ich bin zutiefst in dieses Land verliebt.
Wie war dein erstes Kennenlernen?
Das war eigentlich eher ein Zufall und ehrlich gesagt war es auch nicht hier in Lissabon. Das war dieses Jahr, genau vor 10 Jahren. Da habe ich das erste Mal eigentlich mehr durch Zufall eine Sprachreise an die Algarve gemacht. Also ein Sprachkurs verbunden mit Urlaub. Und mich hat die Sprache und das, was ich da kennengelernt habe, gleich so fasziniert, dass ich einfach wiederkommen wollte. Und so bin ich über mehrere Jahre hinweg immer wieder, ich habe meinen ganzen Urlaub quasi nur in Portugal verbracht, immer wieder gekommen und habe das immer wieder, aber von Anfang an verbunden mit dem Lernen der Sprache, weil mir das die Kultur näher gebracht hat. Irgendwas an dieser Kultur war so, dass ich davon immer mehr wissen wollte, dass ich immer mehr darüber erfahren wollte und dafür musste ich auch die Sprache lernen. Ja, also die Mentalität ist ganz sicher auch etwas, das mich an Portugal, an den Portugiesen angezogen hat, denn die ist schon etwas anders, auf jeden Fall anders als sie in Deutschland gelebt wird. Das darf man nicht verwechseln manchmal mit dem, wie die Menschen tief drinnen sind, sondern wie verschiedene Sachen so nach außen gelebt werden. Und die Portugiesen sind offener, zugänglicher. So, man muss aber auch sagen, beim einfachen Kennenlernen, wenn ich das so sage, als jemand, der hier jetzt lebt, muss man da ein bisschen spezifischer sein. Ich mag an der portugiesischen Mentalität auch, dass die Dinge nicht immer so perfektionistisch sein müssen. Das hängt sicherlich auch mit meinem früheren Dasein in Deutschland zusammen, aber ich bin sehr froh darüber, dass hier nicht immer so ein Perfektionismus erwartet wird. Ich mag aber auch durchaus das, was wirklich hier vorhanden ist an Klischees, über Portugiesen, nämlich eine gewisse Tiefgründigkeit, manchmal sogar in Melancholie übergehend, ein Interesse zum Beispiel für Poesie, die größer ist, also für Dinge, mit denen man nicht unmittelbar vielleicht Geld verdienen kann, das mag ich.
Und du hast bei dem Spaziergang auch erzählt, in dieser Hauptstraße von der Baixa,
Von Bairro Alto,
Entschuldigung, dass dann am Morgen die Plastikbecher haufenweise in der Gegend rumliegen, weil die Reste von der Nacht eben da sind.
Das ist ein bisschen zwiespältig. Auf der einen Seite freue ich mich natürlich, dass diese Stadt, die ich selber als so toll empfinde, die ich immer so speziell und interessant fand, dass inzwischen mehr Leute die auch interessant finden. Und dass junge Leute es hier cool finden, nicht nur wegen des Wetters, auch wegen des Geldes und einfach wegen der Lebensart, das kann ich auch nachvollziehen. Ich finde das okay, wenn es sich in, sagen wir mal, in begrenzten Rahmen abspielt. Man muss immer eins sagen, die Portugiesen selber, das ist auch etwas, das ich sehr an ihnen schätze, sind halt super tolerant in solchen Sachen. Die sind zumindest vordergründig. Die regen sich nicht über jede Lärmbelästigung etc. auf. Ich selber, als jemand, der hier wohnt und auch in der Innenstadt wohnt, bin da manchmal eher empfindlich. Vielleicht haben die eine höhere Toleranzschwelle in Sachen Lärm. Oft und nicht immer. Und vielleicht meckern die einfach nicht so viel, auch wenn sie sich dann nachts die Oropax in die Ohren stecken und weil sie am nächsten Tag früh arbeiten gehen müssen. Ich fände das schön, wenn vielleicht alle da ein bisschen mehr Bewusstsein hätten. Auch die jungen Leute vielleicht.
Genau. Im Prinzip heißt das, was ich wahrnehme, manchmal fehlt der respektvolle Umgang miteinander.
Das stimmt. Das ist auch das, was ich manchmal merke. Ich habe selbst so eigene Erfahrungen damit bei mir auf der Straße. Auf der einen Seite ist es irgendwie nett zu sehen, wie die Leute Lissabon mögen und dass sie im Grunde denken, ah, das ist hier alles so easy und so easy going, da kann man machen, was man will. Aber sie bedenken halt gar nicht, dass manchmal auf der gleichen Straße eben Leute wohnen, die morgens früh raus müssen, die arbeiten müssen, die auch manchmal am Wochenende arbeiten müssen und so weiter. Und das finde ich dann eher schlimm, wenn die gar nicht reagieren. Ja. Wenn die einfach denken, die Spießer und das war's dann.
Also ich komme nicht aus Lisboa, ich komme aus Castelo Branco. Das ist meine Heimatstadt. Castelo Branco liegt im Landesinneren und ich wohne hier seit langem, seit 2001. Ich habe an der Uni studiert, ich habe auch in Deutschland gelebt, in Göttingen habe ich Erasmus gemacht, da er mein Deutsch. Und in Italien, wo ich Portugiesisch unterrichtet habe. Also ich habe soweit eine gute Erfahrung gesammelt. Und diese Stadt ist eine sehr wunderschöne Stadt. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Wetter, mit dem Essen. Nur die Mieten sind zu hoch. Und man muss über sehr viel Geld verfügen, sodass man die Miete am Ende des Monats zahlen kann. Und dazu kommen die Ausgaben. Aber so ist das Leben. Und man muss sich wirklich daran gewöhnen. Ne? Immer positiv denken. Wenn man im Ausland lebt, muss man versuchen, die Sprache, die man dort spricht, zu lernen. Und die Portugiesen, die sind ein bisschen sprachbegabt. Die sprechen fließend Englisch, Französisch, auch ein bisschen Italienisch, Spanisch auch. Und ja, ich glaube, das ist mit der Sache verbunden, dass wir immer dem Meer zugewandt waren. Und außerdem gucken wir Fernsehen mit Untertitel. Ich habe in Italien gelebt und ich sprach wirklich kein Italienisch, nur Englisch. Und das ist schade. Ne? Ich kann sagen, dass ich jetzt kein Italienisch spreche, obwohl ich alles verstehe. Also die Menschen, die Portugiesisch lernen wollen, sind in diesem Fall sehr reiche Menschen, also die wichtige Unternehmen hier in Lisboa leiten. Und die wollen die Sprache lernen, sodass sie sich besser integrieren können in die Gesellschaft. Und die machen Fortschritte, da sie sich wirklich darum bemühen, um so schnell wie möglich zu lernen. Aber es gibt auch Studenten, die an der Uni studieren, die ihre Sprachkenntnisse erweitern möchten. Naja, es gibt eine große Vielfalt an Studenten dort an der Schule, wo ich arbeite. Es gibt Deutschen, Italiener, Franzosen, genau.
Gibt es auch Chinesen?
Chinesen, nee, habe ich nie gehabt. Aber ich glaube, dass die Chinesen, die wollen die Sprache nicht lernen. Ich meine, die Ältesten, nur ihre Kinder, ne, die sind dazu gezwungen, weil Portugiesisch in der Schule unterrichtet wird. Aber die Ältesten, die brauchen die Sprache nicht, glaube ich, denn die wohnen in sozusagen chinesischen Gemeinden. Wow, ich wundere mich. Ich glaube, die Portugiesen gehen nicht sehr oft in ein Fado-Lokal. Also, man muss in der Stimmung sein, Fado anzuhören. Er kann sehr melancholisch sein und ab und zu sind wir einfach nicht in der Stimmung. Aber naja, ist Teil unserer Kultur. Und wir sind sehr stolz auf unseren Fado, den wir haben ihn erfunden. Der Fado erzählt von unglücklicher Liebe, Schicksal, Sehnsucht nach den vergangenen Zeiten. Und ja, und so sind die Portugiesen auch. Die haben immer Sehnsucht nach was, nach wem. Und ja, so sind wir. Der Fado... Also muss man versuchen, nicht zu verstehen, aber zu spüren. Ne? Macht nichts, wenn man den Inhalt nicht versteht. Gehört dazu. Das Wichtigste ist das Gefühl. Und ja, das kann man nicht erklären. Man muss nur versuchen, um das zu fühlen im Inneren.
Die Sendung heißt Lissabon ist nicht Portugal. Und zu diesem Titel ist dir auch eine ganze Menge eingefallen.
Also, Lisboa ist eine Weltstadt. Hier in Lisboa leben Menschen aus der ganzen Welt. Viele Brasilianer, und das hat mit der Sprache zu tun. Also viele sind hierher gekommen wegen der Sprache. Aber meiner Meinung nach ist Lisboa eine Mischung aus Kulturen. Ich komme aus Castelo Branco, wie bereits erwähnt. Das ist eine sehr kleine Stadt. Und wenn ich dort bin, habe ich immer das Gefühl, dass ich zur Stadt gehöre. Denn ich kenne immer noch viele Menschen dort. Ich fühle mich immer dort sehr unterstützt bei allen Niederlagen. Ich bin dort immer beschäftigt. Und hier in Lisboa auch. Aber das ist ein bisschen unterschiedlich, ne? Denn hier geht es fast immer um Arbeit. Man muss den ganzen Tag arbeiten und man hat fast keine Zeit, um das Leben zu genießen. Was schade ist, ne? So ist Lisboa eine Mischung aus Kulturen. Viele Kulturen haben sich hier angesiedelt, oder besser gesagt, viele Völker, die Phönizier, die Roma, die Mauren waren auch da. Und Lisboa ist eine sehr tolerante Stadt geblieben, die von vielen Kulturen immer noch besucht wird. Lisboa lockt immer noch viele Menschen aus der ganzen Welt an, weil man hier sehr viel unternehmen kann, viele Ausflüge. Aber also die Menschen, die zu Besuch kommen, viele bleiben nicht da. Die wollen zurückfahren. Aber so ist es.
Auf unserem Spaziergang durchs abendliche Lissabon sind wir inzwischen in der Kirche des heiligen Antonius gelandet. Er ist der Namenspatron dieser Stadt und wurde hier um 1190 geboren, wanderte über Nordafrika und Italien aus, wurde Franziskanermönch und Prediger. Ähnlich wie der Ordensgründer San Franziskus, der den Vögeln predigte, als die Menschen ihm nicht zuhören wollten, predigte Antonius den Fischen, die, der Legende nach, ihre Köpfe aus dem Wasser streckten und ihn mit großen Augen anschauten. Eine Szene, die auch in der Kirche St. Antonius in Lissabon dargestellt ist.
Hörer München, das freie Radio auf der UKW-Frequenz 92,4.
Montag bis Donnerstag 16 bis 24 Uhr und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Und fast rund um die Uhr auf DAB+. Plus.
Und hier bei Radio Lora auf 92,4 hören Sie gerade in einer Sendung der Bildungsredaktion ein Feature über Lissabon mit dem Titel Lissabon ist nicht Portugal. Im ersten Teil kam Einwohnerin Lissabons zu Wort wie Luciana, die nicht hier geboren, aber aus dem Inland Portugals hierher gezogen ist, auf der Suche nach einem besseren Leben. Sie arbeitet als Portugiesischlehrerin und als Reiseleiterin bei einer Gesellschaft, die Spaziergänge zu Fuß oder per Fahrrad durch die Stadt anbietet. Ebenso wie Monika, die, in Düsseldorf geboren, vor 4 Jahren nach Portugal auswanderte, aus Liebe zu diesem Land, wie sie selber sagt. Monika hat sich inzwischen als Reiseleiterin auch selbstständig gemacht. In dieser Weltstadt Lissabon, in der Kirche ihres Namenspatrons Sankt Antonius, gab am 19. Dezember 2017 das North Sydney Boys High School Symphonic Winds and String Orchestra ein Konzert. Wir hören jetzt das erste Stück, Toccata von Girolamo Frescobaldi und anschließend wieder Luciana und Monika. Darf ich gleich nochmal nachfragen? Bevor ich hierher gefahren bin, habe ich auch so ein bisschen was über dieses Verhältnis Spanien-Portugal gelernt. Ich habe auch gelernt bei meinem Stadtteilspaziergang, dass der Portugal nur entstanden ist, weil eben der Bruder eines spanischen Königs sich in den Kopf gesetzt hat, dass er nicht ein Vasall seines Bruders, sondern ein selbstständiger König sein will und so lange daran gearbeitet hat, dass ihn der Papst krönt, bis er es dann endlich geschafft hat und so Portugal entstanden ist.
Also Portugal ist eine sehr alte Nation. Das Verhältnis zu Spanien ist jetzt besser als am Anfang. Viele kommen zu Besuch und das Land gefällt ihnen sehr. Ich kann sagen, dass wir jetzt eine gute Beziehung zueinander haben. Aber stimmt, am Anfang unserer Geschichte war Portugal eine Grafschaft, abhängig von Kastilien und Leon. Und ja, also dass Portugal selbstständig wurde, musste unser erster König Afonso Henriques gegen seine eigene Mutter kämpfen, stellen Sie sich vor, weil sie sich in einen Spanier verliebt hatte und sie wollte Portugal mit Galizien vereinigen. Danach musste er auch gegen die Mauren kämpfen, welche das südliche Gebiet des heutigen Landes besetzten. Die Spanier, die haben immer versucht, den portugiesischen Thron zu besteigen. In einer Schlacht, die im 14. Jahrhundert stattfand, haben wir die Spanier besiegt. Wir haben das nicht allein geschafft. Wir haben mit der Hilfe der Engländer gerechnet und dadurch haben wir auch unsere Unabhängigkeit gesichert. Dann wurden die Spanier vertrieben. Aber am Ende haben wir auch unsere Unabhängigkeit an Spanien verloren. Das war im Jahr 1580. Und dann bis zum Jahre 1640 wurde Portugal in Personalunion regiert, das heißt von Spanien. Unsere Autonomie wurde beschränkt, das Volk hat sehr viel darunter gelitten. Aber am Ende haben wir auch das geschafft. Also wir haben unsere Unabhängigkeit wieder hergestellt. In diesem Jahr 1640 nach einem Aufstand der Adlige, die sehr unzufrieden mit der spanischen Herrschaft waren. So ist Portugal.
Eine Mentalitätssache bei den Portugiesen, die ich sehr, sehr schätze, ist zum Beispiel dass Portugiesen stundenlang über Essen sprechen können, was ich selber auch machen kann. Wenn man zum Beispiel in Portugal über ein Smalltalk halten möchte mit einem Portugiesen, mit einem Taxifahrer, sagen wir mal, oder was mir früher passiert ist, mit Leuten, neben Leuten im Flugzeug über Essen reden. Portugiesen und auch nicht nur Frauen, sondern auch Männer können stundenlang über Essen reden. Noch eine Erfahrung in dieser Hinsicht, die zu dem passt, was du vorhin gesagt hast. Ich finde es faszinierend, dass auch junge Leute Essen lieben und gerne stundenlang über Essenszubereitung sprechen und so weiter und so fort. Wenn ich da eine ganz kurze Episode erzählen kann, die nichts zu tun hat mit meinem Reiseführer-Dasein. Ich habe nämlich vorher kurze Zeit als Deutschlehrerin gearbeitet und ich fand es so faszinierend, wenn man die Anfang 20-Jährigen aus einer gewissen nachmittäglichen Liturgie holen wollte, dann musste man einfach nur anfangen, über Essen zu reden. Man konnte sie fragen, was habt ihr letztes Wochenende gegessen, was ist euer Lieblingsessen, was habt ihr beim Geburtstag eurer Oma gegessen, und die haben erzählt und erzählt, und das ist zum Beispiel ein kultureller Unterschied, den ich toll finde und der auch indirekt zeigt, warum die Portugiesen so stolz sind auf ihre Küche und dass sie wirklich eins sind mit ihrer Küche, wenn selbst diese jungen Leute so begeistert sind.
Ja, und kochen die auch selber?
Ja. Ja, also bei denen, die mit denen ich da, wie gesagt, das waren so Anfang 20-Jährige, eben, die kochen selber und die kochen eben auch die portugiesischen Sachen.
Ja.
Ganz genau. Das ist so ein großer Unterschied. Ich war ganz baff.
Ja, und da zeigt sich auch, Nationalstolz ist jetzt so ein bisschen so ein Wort, was...
In Deutschland, aber hier kann man, auch in Portugal kann man es ruhig
benutzen. Das ist auch ein kultureller Unterschied, denke ich. Dieser Stolz auf die eigene Identität. So ein bisschen, wo die Küche eben natürlich zur Identität dazugehört, zur kulturellen Identität. Na klar.
Ja. Okay. Ganz sicher, wobei das natürlich auch, sagen wir mal, vielleicht eher die Problematik eher natürlich mit der deutschen Geschichte zusammenhängt.
Also ja, genau. Das muss man natürlich auch sagen.
Natürlich, also ich will ja nicht werten, ich will ja nur wahrnehmen.
Ja, ja, natürlich. Aber es ist zum Beispiel, ich gebe zu, dass aus Deutschland kommend, aus einem Land kommen mit so einer schwierigen, jüngeren Geschichte, dass ich es sehr genieße und vielleicht deshalb auch so eine große Freude daran gefunden habe, alles zu erfahren, was mit Geschichte zu tun hat. Und die Kunstgeschichte zum Beispiel, weil du das vorhin erwähntest, habe ich einfach früher nicht so sehr wahrgenommen als Teil der Geschichte, das muss ich zugeben. Heutzutage ist die Kunstgeschichte einfach für mich eine andere Sprache, die mir auch über die Geschichte erzählt. Früher in Deutschland, ich weiß nicht warum, habe ich das nicht so richtig wahrgenommen. Aber was es mir hier so sehr viel einfacher macht, ist dieser rote Faden in der Identität, dass Portugal nicht so viele Brüche hat. Natürlich gibt es, da bin ich auch ganz ehrlich, denn dafür bin ich ja dann doch von außen kommend, gibt es hier und da auch Bereiche, die Portugiesen ein wenig rosarot malen. Das gebe ich zu. Und das nehme ich natürlich auch wahr. Aber es ist einfach dennoch dieses mit diesem roten, was ich den roten Faden nenne, dass man einfach in der Lage ist, für ein ganzes Land quasi einen roten Faden aus dem Mittelalter oder wenn man so will, vielleicht sogar aus der Römerzeit bis nach heute zu ziehen, das finde ich einfach faszinierend. Und das ist in Deutschland natürlich schwieriger.
Genau, da hast du auch, also einer der Unterschiede wird, der Unterschied, den du gerade geschildert hast, der wird ja auch durch den Zweiten Weltkrieg klar. Da hast du ja auch, habe ich gar nicht gewusst, dass Portugal eine der wenigen Nationen in Europa war, die im Zweiten Weltkrieg neutral waren. Ich meine, die Schweiz war es auch, die war dann Boden für relativ viele Flüchtlinge von
hier
Portugal
auch. Hier auch.
Ich weiß, Portugal auch, also sind ja auch relativ viele, also gerade über die Pyrenäen, Walter Benjamin zum Beispiel, also haben versucht über die Pyrenäen nach Lissabon und dann weiter in die USA oder irgendwie weiterzufahren. Und was ich vorhin fragen wollte ist, du hast gesagt, du bist so vor 4 Jahren ungefähr ausgewandert. Das war ja auch so ein Zeitpunkt von dieser südeuropäischen Krise. Da fing es ja irgendwie so an, mit dem Euro zu wackeln.
Da war es schon auf dem Höhepunkt.
Da war schon, genau.
Als ich ausgewandert bin, da blühte die Krise in.
Aber da bist du trotzdem. Also hast du dir gedacht, scheißegal.
Ja, in der Tat. Ja, ja, das ist einfach diese unerklärliche Liebe, wie ich immer so sage, dass man einfach denkt, man muss das tun, weil man es sonst bereut. Also ich bin natürlich Deutsche und ich bin natürlich nicht ganz ohne einen Cent hierher. Kurz gesagt, kann ich ja erzählen, warum nicht, ich hatte Geld für ein Jahr auf dem Konto und ich habe gedacht, okay, in einem Jahr wirst du entweder irgendwie was zustande bringen oder eben nicht. Und da es ja in Deutschland jobmäßig nicht so schlecht aussieht, habe ich gedacht, okay, du wirst wahrscheinlich nicht da arbeiten können, wo du vorher gearbeitet hast, aber du wirst schon was finden, wenn du dann zurück müsstest. Aber ich habe schon daher, das gebe ich auch zu, gedacht, zurück müsstest. Mein Ansinnen war nicht zurückzugehen, das ist es bis heute nicht. Mein Ansinnen war, für immer auszuwandern. Und dann habe ich auch, mein Werdegang war dann aber so, am Anfang, was ich wusste, ist, dass man hier immer aufgrund der geringen Löhne, leider muss man sagen, dass Lissabon zum Beispiel eine Hochburg für Callcenter ist. Und da habe ich auch gearbeitet. Aber dann hatte ich sehr viel Glück. Ich hatte, gut, die sitzen in München, aber es war ein Fernlehrgang. Ich habe einen Fernlehrgang vorher schon beim Goethe-Institut gemacht. Das hat mir dann indirekt diesen Deutschlehrerjob verholfen und dann aufgrund verschiedener Wirrungen habe ich dann diesen Studiengang gemacht, diesen Reiseführerstudiengang und ja, und dann eben sozusagen meine Berufung gefunden hier als Stadtführerin. Denn ich muss auch sagen, das ist eigentlich nur ein i-Tüpfelchen auf meinem Auswandern was diese Liebe zu diesem Land betrifft, dass ich jetzt auch noch einen Beruf habe, wo ich das machen kann, was ich schon in Deutschland gerne gemacht habe und wo ich vielleicht meine Bekannten damit genervt habe, nämlich über Portugal und Lissabon zu sprechen.
Soweit Monika und Luciana, beide im Tourismusbereich arbeitend, über dessen Schattenseiten, insbesondere die des Massentourismus, haben wir in dieser Sendung viel gehört.
Lora München ist ihr freies Radio auf der 92.4, parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Kritische Gegenöffentlichkeit zu schaffen ist unser Anspruch. Unser Ziel, Alternativen zum Mainstream ein Forum zu geben. Und dazu brauchen wir dringend Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie uns oder werden Sie Mitglied im Lora Förderverein, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Informationen und Beitrittsformulare im Internet unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089 480 2851.
Es gibt aber noch ein anderes Lissabon, das Lissabon der Vorstädte. Hier wird die koloniale Vergangenheit dieses Landes spürbar, in Gerüchen, im Essen und auch in der Musik. Dieses Lissabon wird jetzt hörbar. Black Diamond heißt die Gruppe mit New Africas. Mehr Musik gefunden in Lissabon gibt es in einer Woche, am 14. März, hier bei Radio Lora auf 92.4, dann von 16 bis 17 Uhr. Verantwortliche Redakteurin war Beate Stölzel.
Africas. Look into your own city and find it. If you don't, create it. Tune to our space and experience the ghetto music revolution. Yes, it's rising. Yes, you are in London, but it feels like Luanda or Lisbon. It's ugly and embodies the beauty of the pure and raw. It's sexual, fast, innocent, and lives by the rules of the now. It's the legacy, our common history. We welcome you to this cipher. Here, you can communicate your feelings through the language of drums, because your name is rhythm and that's your ism. Most of us were not born in Africa, but Africa was born in us.